Dann zu dem Thema unseres heutigen Abends. Ich will wieder zwei verschiedene Aspekte zusammenfassen, wie die letzten Abende auch. Ich möchte noch mal etwas tiefer einsteigen auf die Fragestellung biblische Prophetie und Erfüllung an Israel heute in unserer Zeit. Und will dann im zweiten Teil auf die Praxis zu sprechen kommen und von der Bibel hergeleitet einige praktische Hinweise geben, was können wir als Leib Jesu heute tun, beziehungsweise wo haben wir in der Tat ein Mandat von Gott. Und damit wollen wir uns befassen. Lasst uns aufschlagen, wer möchte, Apostelgeschichte 3. Das ist die Stelle, die wir am ersten Abend schon angeschaut haben. Ich möchte damit gerne noch einmal einsteigen. Und die Verse 17 bis 21 vorlesen. Und nun, ihr Brüder, sagt Petrus zu den Menschen in Jerusalem, die hier sich versammelt haben, aufgelaufen sind, aufgrund dieses Wunders, dass dieser Gelähmte im Tempelbezirk durch Jesus geheilt worden ist. Und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt. Es bezieht sich auf den Kreuzestod Jesu, darauf, dass die Juden Jesus den Römern in die Hand gegeben haben, damit dieser gekreuzigt würde. Ihr habt in Unwissenheit gehandelt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den euch vorherbestimmten Christus Jesus sende, welchen der Himmel aufnehmen muss, bis auf die Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Einige wenige kurze Sätze, die ein ganz großes prophetisches Spektrum umreißen. Wir haben davon gehört. Ich steige damit bewusst nochmal ein. Petrus sagt hier Folgendes. Liebe Brüder, liebe Juden hier in Jerusalem, das, was mit Jesus geschehen ist, nichts davon ist geschehen außerhalb der Vorhersehung Gottes. Vieles von dem, was mit Jesus passiert ist, haben eure Propheten, haben unsere Propheten von alters her vorhergesagt. Ich erinnere an die beiden Jünger, die mit Jesus auf dem Weg nach Emmaus waren, wo Jesus den Jüngern gesagt hat, musste nicht alles dieses geschehen, wie es die Propheten vorhergesagt haben. Die Propheten haben exakt und präzise eine ganze Reihe Dinge vorhergesagt in Bezug auf die Person Jesu, was sein erstes Kommen betrifft. Es gibt mehr als 100 alttestamentliche Prophetien, die exakte Vorhersagen getroffen haben in Bezug auf Jesu erstes Kommen, seinen Dienst, sein Leben, sein Sterben, seine Todeszeit, seine Auferstehung und Himmelfahrt. Und dann fährt Petrus hier fort und sagt, und diesen Jesus musste in den Himmel aufgenommen werden, bis auf die Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon die Propheten von alters her geredet haben. Das heißt, da gibt es einen Bereich biblischer Prophetie, sagt Petrus, der sich bezieht auf die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Jesu kam, wie die Propheten vorhergesagt hat, der Himmel musste ihn aufnehmen, damit erfüllt werde die anderen Dinge, die die Propheten gesagt haben, auf diese Zeit hin und dann erst wieder wiederkommen. Und ich habe euch vorgeschlagen, dass es drei Stränge biblischer Prophetie gibt, die, soweit ich die Bibel verstehe, die Hauptstränge sind, die auf das zweite Kommen Jesu hinlaufen. Das erste ist die Zubereitung der Brautgemeinde, einer Gemeinde aus allen Nationen, die zubereitet ist für Jesus den Bräutigam. Und die drei Dinge hängen sehr eng miteinander zusammen, aber jedes hat seine eigene Linie. Das zweite ist die Erfüllung des Missionsbefehls. In Matthäus 24, 14 heißt es, und dieses Evangelium vom Reich Gottes muss verkündet werden unter alle Nationen zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen, sagt Jesus selbst. Das heißt, hier muss ein Maß an Erfüllung geschehen sein in der Verbreitung des Evangeliums, Paulus sagt es in anderen Worten. Er sagt, die Vollzahl der Heiden muss eingegangen sein. Es müssen also bestimmte Dinge komplett sein, vollständig sein. Ein Maß muss voll sein, damit Jesus wiederkommen kann. Und der dritte Strang biblischer Prophetie bezieht sich eben auf Israel, auf das jüdische Volk. Und auch hier gilt in gleicher Weise, genauso wie die Braut ein gewisses Maß an Reife und Reinheit haben muss, genauso wie die Völker mit dem Evangelium erreicht sein müssen, genauso müssen mit Israel und dem jüdischen Volk bestimmte Dinge einen Abschluss gefunden haben, damit Jesus wiederkommen kann. Und mit diesem dritten Teil haben wir uns befasst und auf diesen dritten Teil möchte ich etwas tiefer einsteigen. Und ich sage euch, warum ich das so betone. Und ich wiederhole mich hier auch, aber mit Absicht. Ich betone das deshalb so stark, weil in diesen Zusammenhängen über die Christenheit, über die Jahrhunderte hinweg, eine massive Decke der Blindheit lag. Und das ist eine Tragödie. Und ich glaube, dass der Heilige Geist diese Decke von unseren Augen wegnehmen möchte, was Gottes Treue und Gottes Berufung mit dem jüdischen Volk und mit Israel betrifft, genauso wie er parallel, kann man sagen, die Decke von den Augen der Juden wegnehmen möchte in Bezug auf Jesus als den Messias. Und wenn unsere beiden Augen frei sind und wir einen klaren Blick bekommen von der Größe Gottes und von seinen Wegen, wie Paulus sagt in Römer 11, von seinen Gerichten und von seinen Weisheiten, dann wird etwas zusammengekommen, was von Anfang an gedacht war, dass es zusammen war. Und die Herrlichkeit Gottes wird die Erde bedecken, wie das Wasser das Meer. Ein neuer Mensch wird sein aus Juden und Nichtjuden. Und wir werden eine Herde sein unter einem Hirten, wie Jesus selbst es vorhergesagt hat. Die Dinge werden seiner Erfüllung entgegengehen, wenn Jesus wiederkommt. Aber sie müssen schon ein gewisses Maß an Erfüllung haben, damit Jesus wiederkommen kann. Und diese Dinge sind so wichtig. Und die Christenheit hat sich schwer getan mit diesem dritten Aspekt. Traditionell mehr als mit den anderen beiden Aspekten. Da liegt eine größere Blindheit auf weite Teile der Christenheit. Was hat die Christenheit gemacht? Wenn wir alttestamentliche Prophetie anschauen, in Bezug auf das jüdische Volk und in Bezug auf Israel, dann gibt es eigentlich im Prinzip drei Art und Weisen, wie diese Prophetie verstanden werden kann. Die erste Art und Weise ist, das, was die Propheten gesagt haben, insbesondere in Bezug auf Exil und Rückführung, war ausschließlich gemeint für die damalige Zeit, für die Zeit, in der die Propheten und das Volk Israel lebte, und hat sich auch ausschließlich erfüllt in der damaligen Zeit. Es gibt eine andere Art von Bibelauslegung, die geht einen ganz anderen Weg. Die sagt, das meiste, was die alttestamentlichen Propheten damals gesagt haben, in Bezug auf Israel, in Bezug auf Exil, in Bezug auf Rückführung, in Bezug auf die Bekehrung Israels, gilt einer fernen, fernen Zukunft. Das passiert alles, nachdem Jesus zurückgekommen ist. Dann wird sich Israel bekehren, dann werden sie aus allen Ländern heimkommen, dann werden diese Prophetien in Erfüllung gehen. Leute, die eher liberal denken, neigen zu der ersten Variante. Die sagen, das hat sich alles erfüllt, das war damals gedacht für die damalige Zeit. Die evangelikale Variante, die tendiert eher dazu, das auf eine ferne Zukunft zu schieben. Und zu sagen, das wird sich erfüllen, alles was über Israel steht, wenn Jesus zurückgekommen ist. Aber was ich heute Abend deutlich machen möchte, ist Folgendes. Wesentliche Teile biblischer Prophetie, und ich berufe mich hier unter anderem auf Petrus und seine Predigt, ja, wesentliche Teile biblischer Prophetie, insbesondere auch in Bezug auf Israel, sind gemeint für die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Wenn ihr alttestamentliche Prophetie insbesondere lest, dann ist Folgendes der Fall, und das macht es nicht ganz leicht. Da gibt es Passagen, die beziehen sich in der Tat auf die damalige Zeit, die damalige Situation. Dann gibt es Passagen, die beziehen sich in der Tat auf das messianische Königreich. Ja, zum Beispiel die Passagen, wo das Lamm und der Löwe zusammen ist, ja, und das Kind bei der Schlange spielt. Und viele Passagen dieser Art, die beziehen sich auf die Zeit, nachdem Jesus zurückgekommen ist und Frieden und Gerechtigkeit und Heil auf dieser Welt herrscht unter seiner Königsherrschaft. Und dann gibt es aber eben auch Passagen, die liegen
für die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Und das wollen wir uns etwas näher anschauen heute Abend. Ganz wichtig, dass wir dieses Verständnis bekommen. Es ist im Einzelfall nicht immer leicht zu sagen, welcher Vers sich auf welchen Zeitabschnitt betrifft. Aber ich werde euch einige Verse heute zeigen, die mit Sicherheit sich betreffen auf den Abschnitt zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Die wichtigsten habe ich schon genannt. Ich wiederhole sie. Lasst uns aufschlagen Matthäus 24 beziehungsweise Matthäus 23, die letzten Verse. Ich lese nämlich hier nochmal bewusst die Worte, die Jesus selbst gesprochen hat. Und ich denke, dann fällt es uns am leichtesten, Zugang zu finden, auch zu der zeitlichen Orientierung. Jetzt Matthäus 23, ab Vers 37, wo Jesus sagt: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprecht: Gelobet sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Und dann wiederum Jesus, die gleiche Predigt, aber aufgezeichnet von einem anderen Evangelisten mit anderen Akzenten. Und wir lesen hier Lukas 21 und wiederum die Verse 20 und 24. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, alsdann erkennt, dass ihre Verwüstung nahe ist. Und dann Vers 24. Und sie, das sind die Einwohner Jerusalems und Judäas, werden fallen durch die Schärfe des Schwertes, sie werden gefangen weggeführt werden unter alle Völker, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Also hier haben wir eindeutige Aussagen Jesu. Und diese Aussagen sprechen von dem weltweiten Exil, sprechen davon, dass Jerusalem zerstört werden wird, sprechen davon, dass Jerusalem von jeder jüdischen Präsenz vernichtet wird sozusagen. Hier ist von einem weltweiten Exil die Rede, hier ist von einer weltweiten Rückführung die Rede, hier ist davon die Rede, dass Jerusalem von Heidennationen beherrscht wird, aber bis zu einem Zeitpunkt, wo Jerusalem wieder unter jüdische Souveränität kommt. Und dann spricht schließlich Jesus davon, dass er nicht wiederkommen wird nach Jerusalem, wovon er aufgefahren ist, nicht wiederkommen wird zum Ölberg, wovon er aufgefahren ist, bis das jüdische Volk und die Einwohner Jerusalems bereit sind, ihn als ihren Messias zu empfangen. Indem sie sagen: Gesegnet sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Und dadurch, dass Jesus hier sehr klar und sehr präzise Aussagen trifft als Prophet in diesen prophetischen Endzeitreden, das gibt uns einen Schlüssel in die Hand, dass wir eindeutig bestimmte Passagen aus dem Alten Testament dieser Zeit zuordnen können. Jesus selbst interpretiert diese Linie biblischer Prophetie vom Alten Testament hier kommend genauso. Und sagt: Ja, in Zukunft wird Jerusalem zerstört werden. In Zukunft werden die Einwohner Jerusalems unter die Nationen zerstreut werden. Es kann sich also nicht um eine Erfüllung vor seiner Zeit handeln, wenn er das selbst in die Zukunft hinein voraussagt. Es kann sich auch nicht darum handeln, dass es nach seinem zweiten Kommen sich erfüllt, weil er sagt, es wird sich erfüllen, bevor er wiederkommt. Ihr werdet sagen: Gesegnet ist der, der kommt in dem Namen des Herrn. Und dann erst werdet ihr mich wieder sehen. Dann erst bin ich bereit, zurückzukommen. Das ist sehr wichtig, diesen Schlüssel zu haben. Schlagen wir nochmal eine andere Bibelstelle aus dem Alten Bund auf. Das hilft vielleicht manchen von uns auch nochmal, diesen zeitlichen Bezug in den Blick zu bekommen. Und ich halte es für sehr, sehr wichtig, gerade aufgrund dieser Blindheit, die es wie eine dunkle Decke sich über weite Teile der Christenheit gelegt hat. Schlagen wir Joel auf, den Propheten Joel, wer möchte. Wir haben hier ein bisschen Schwierigkeiten mit der Verszählung, weil es da unterschiedliche Verszählungen gibt. Ich denke, wir sind uns noch einig bei den Anfangsversen von Kapitel 3. Diese Verse, denke ich, sind vielen von uns vertraut, zumindest diejenigen, die ein Stück weit pfingstlich-charismatische Biografie haben, denen sind diese Verse sehr vertraut. Da heißt es, und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und auch über die Knechte und Mägde will ich an jenem Tag meinen Geist ausgießen. Jetzt, liebe Freunde, eine Frage. Von welcher Zeit sprechen diese Verse? Sie sprechen hundertprozentig und eindeutig auf jeden Fall vom neutestamentlichen Zeitalter, weil Petrus in seiner Pfingstpredigt genau diese Verse zitiert hat und gesagt hat, das, was der Prophet Joel vorhergesagt hat, das geschieht heute vor euren Augen. Sind wir uns da einig? Wichtig, dass wir das verstehen. Das heißt, das, was hier in Vers 3, Kapitel 3, Vers 1 folgende steht, spricht eindeutig biblisch belegt durch Petrus in seiner Pfingstpredigt auf jeden Fall vom neutestamentlichen Zeitalter. Jetzt geht es entweder weiter bei Kapitel 3, Vers 6 oder bei manchen ist es Kapitel 4, Vers 1. Wie geht es weiter? Es geht weiter mit folgenden Worten, denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit. Von welchen Tagen und von welcher Zeit ist hier die Rede? Genau von denselben Tagen und genau von derselben Zeit, von der in den Versen zuvor die Rede ist. Und wir wissen, damit ist das neutestamentliche Zeitalter gemeint. Also was jetzt in Kapitel 4 kommt oder ab 3 Vers 6, das ist also eine ganze Passage, die ziemlich dramatisch ist. Das bezieht sich auf dieses Zeitalter. Und jetzt wird die Bibel noch präziser. Jetzt wird die Bibel noch präziser. Und zwar im nächsten Teilvers. Also in jenen Tagen und in jener Zeit, und es kommt eine zweite Zeitangabe. Wenn ich die Gefangenen Judas und Jerusalems zurückbringen will. Bitte versucht mitzudenken an der Stelle. Wann ist die Zeit im neutestamentlichen Zeitalter, dass Gott dabei ist, die weltweit verstreute Judenschaft nach Israel zurückzubringen? Wer kann mir das beantworten? Das ist unsere Zeit, liebe Freunde, unsere Generation. Das war nicht zu Jesu Zeiten. Jesus selbst hat vorausgesagt, dass die verstreut werden in aller Welt, dass Jerusalem zerstört werden wird, dass Heidenvölker, nichtjüdische Völker auf Jerusalem herumtrampeln werden. Lange, bis zu einem prophetischen Zeitpunkt. 1948, 1967 und der Prozess ist immer noch am Laufen. Unsere Zeit, liebe Freunde, das ist die Zeit im neutestamentlichen Zeitalter, von der auch der Prophet Joel spricht. Der sagt, wenn ich die Gefangenen Judas und Jerusalems zurückbringen will. Das ist 20. Jahrhundert und folgende. Wir sind mittendrin in diesem Prozess. Und es ist, wenn man es versteht im Geist, eine der packendsten Aussagen, die es gibt, dass wir in dieser Zeit und in dieser Generation leben dürfen, wo wir Augenzeugen sein dürfen, was Generationen vorher versagt war, Augenzeugen sein dürfen, wie sich auf dramatische, auf eindeutige, auf umwälzende Art und Weise biblische Prophetie vor unseren Augen erfüllt. Und die Wahrheit des Wortes Gottes in einer Weise demonstriert wird, wie es Generationen so nicht sehen konnten. Und wir erkennen dürfen, wie sich die Endzeit wehen und wie sich die Erfüllung des Wortes Gottes in einer Weise beschleunigt und intensiviert, dass wir mit immer größerer Gewissheit sehen können, wo wir leben in dieser Zeit und was auf uns zukommt. Das hat natürlich eine Verantwortung. Wenn wir wissen, wir leben in diesen letzten Zeiten, in der Endzeit, wie die Bibel sagt, dann heißt es auch, von der Endzeitgemeinde sind bestimmte Dinge erwartet. Da ist eine Herausforderung. Aber in erster Linie, liebe Freunde, möchte ich sagen, es ist ein Vorrecht. Bevor wir von Herausforderungen und Verpflichtungen sprechen, müssen wir verstehen, es ist ein Vorrecht, in dieser Zeit als Christ leben zu dürfen. Es ist ein Vorrecht, Augenzeuge sein zu dürfen, der Erfüllung prophetischer Verheißungen. Und jetzt kommt es noch besser. Wir dürfen nicht nur Augenzeugen sein. Wir dürfen in Partnerschaft mit Gott an der Erfüllung dieser Dinge mitwirken. Und das wird der zweite Teil meiner Botschaft sein, wie wir das praktisch machen können. Das betrifft genauso den Missionsbefehl, es betrifft genauso die Zubereitung der Brautgemeinde. Es ist alles ein großes Geschehen, in dem wir insgesamt beteiligt sein würden. Jedes Glied am Leib mit der Berufung, Gabe und Aufgabe, die ihm zusteht. Miteinander an einem Strang ziehend. So, und wie geht es jetzt in Joel 4 weiter? Da geht es dann weiter, da werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen und das selbst mit ihnen rechten wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel. Das heißt, hier befinden wir uns wieder, genau in dieser Linie biblische Prophetie, die wir schon im Propheten Sacharja kennengelernt haben. Das ist eine Parallelbibelstelle zu Sacharja 12. Vielleicht schlagen wir das auch noch kurz auf, da haben wir dann die Brücke zu dem, was wir schon gehört haben, im ersten Abend insbesondere. So, mal schauen, wo Sacharja ist. Irgendwo ist es. Also Sacharja 12, Seite 714. Seht ihr, da kommt es wieder und es soll geschehen, das ist Vers 9. Es soll geschehen an jenem Tage, dass ich trachten werde, alle Nationen zu vertilgen, die gegen Jerusalem kommen. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade, den Geist des Gebets. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Hier ist die Brücke zu unserem ersten Abend. Ja, das war der fünfte Meilenstein. Die Zeit unmittelbar auf die Wiederkunft Jesu hinführend. Ich werde diesen Strang hier an dieser Stelle verlassen. Es ist ein ganz spannendes Thema, über die Frage nachzudenken, wie ist das biblisch definierte Verhältnis der Nationen zu Israel? Und dann darüber nachzudenken, was heißt das für uns als Nation und für uns als Volk? Ich habe da eine Botschaft zu dem Thema, aber das ist nicht mein Thema heute Abend. Wer daran Interesse hat, diese Botschaft kann man per Kassette bestellen, man kann sie im Internet sogar ausdrucken, man kann sich also da informieren. Ja? Das Verhältnis der Nationen zu Israel, das Verhältnis Deutschlands zu Israel in der Endzeit. Ja? Alles, was ich an dieser Stelle machen möchte, und da mache ich jetzt dann einen Punkt und versuche die Kurve zu kriegen, ist zu sagen, diese Dinge sprechen von der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Was die Zerstreuung betrifft, was die Zerstörung Jerusalems betrifft, was es betrifft, dass auf Jerusalem herumgetrampelt wird, dass Heidennationen es beherrschen, dass diese Zeit zu Ende geht, dass jüdisches Leben wieder in Jerusalem aufblüht und im Land aufblüht und dass diese Stadt und dieses Land fruchtbar wird, erst physisch und dann geistlich. Das alles passiert zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Und wenn wir das verstanden haben, wenn das in unser Herz sinkt, dann ist was ganz, ganz Tiefes und Wichtiges in unser Herz hineingekommen. Dann können wir diese Sachen, die wir heute anschauen, auch was wir in den Medien lesen, wie wir von Israel hören, bekommen einen ganz anderen Zusammenhang. Ja? Auf einmal ist es nicht irgendein Volk, das sich anmaßt, ein anderes Volk zu vertreiben, sondern auf einmal geschieht hier zum Teil in einer überwältigenden Weise, die das Volk selbst oft nicht fassen kann, geschieht Erfüllung biblischer Prophetie. Und dann letztendlich führt das alles auf die Frage zurück: Ist die Bibel Gottes Wort oder ist sie nicht Gottes Wort? Ist der Gott, der die Himmel und Erde geschaffen hat, ist das der Gott Israels oder ist es nicht der Gott Israels? Letztendlich lassen sich diese entscheidenden Fragen nicht humanistisch beantworten, nicht menschlich, nicht politisch beantworten, sondern sie müssen geistlich beantwortet werden. Und von daher findet man dann die Orientierung auch in die politischen und geschichtlichen Fragen hinein. Es gibt keine andere Grundlage. Entweder ist Gott Gott oder er ist es nicht. Entweder ist die Bibel das Wort Gottes oder sie ist es nicht. Entweder ist Israel das Volk Gottes oder es ist es nicht. Und je nachdem, wie wir diese Fragen beantworten, müssen wir die Konsequenzen ziehen. Deswegen ist es so wichtig, das zu verstehen. Gut, nachdem wir diese Grundlage gelegt haben, lasst uns nochmal ein paar biblische Prophetien konkreter anschauen. Und das sind, wie gesagt, biblische Prophetien aus dem Alten Testament, die ich auf dieser Grundlage, die ich gerade gelegt habe, auf diesen Zeitabschnitt beziehe. Zunächst mal Jeremia 16. Ich lese die Verse 14 und 15. Ich gebe jetzt ein bisschen Gas. Darum, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Land des Nordens herausgeführt hat, und aus allen Ländern, wohin er sie vertrieben hatte, und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Hier, liebe Freunde, ist eine erstaunliche Aussage gemacht. Was sagt der Prophet Jeremia hier? Er sagt Folgendes. Er sagt, es wird eine Zeit kommen, wo das Volk der Juden aus der weltweiten Verstreuung zurückgeführt wird, und dieser zweite Exodus und diese zweite Rückkehr, große Rückkehr des jüdischen Volkes, wird das in den Schatten stellen, was damals bei der Befreiung aus Ägypten, bei der Durchführung durch die Wüste Sinai ins verheißene Land passiert ist. Das ist die Aussage. Liebe Freunde, die Wegführung nach Babylon und die Rückkehr aus Babylon war mit Sicherheit nicht Erfüllung dieser Prophetie. Ich glaube, kein einziger Jude würde auf die Idee kommen, zu sagen, das Exil nach Babylon und die Rückführung aus Babylon, so katastrophal es in jener Zeit auch war, aber würde das sagen, das ist eine Steigerung dessen, was mit Ägypten und der Rückführung aus Ägypten passiert ist. Ja, das Volk war 400 Jahre in Ägypten, ist zu einem Millionenvolk geworden und ist auf dramatische Weise durch Mose befreit worden und durch die Wüste ins verheißene Land zurückgebracht worden. Liebe Freunde, nach Babylon ist nicht das ganze jüdische Volk geführt worden. Nach Babylon ist die jüdische Elite geführt worden. Babylon liegt in einer Himmelsrichtung. Die große Zerstreuung, von der die alttestamentlichen Propheten sprechen, liegen in alle vier Himmelsrichtungen, und zwar bis an die fernsten Inseln und bis an das äußerste Ende des Meeres. Das Exil nach Babylon dauerte im engeren Sinn des Wortes 70 Jahre. Die Bibel spricht in Bezug auf das große Exil von vielen, vielen, vielen Generationen, wo die Städte in Trümmer liegen, wo die Wege und die Mauern zerstört sind, wo das Land wüst und unfruchtbar ist. Liebe Freunde, damals beim Exil nach Babylon war das Land nicht wüst und unfruchtbar. Wisst ihr warum? Weil die Herrscher überhaupt kein Interesse daran hatten, dass das Land unfruchtbar wird. Die haben das einfache Volk dagelassen, die Bauern, die Handwerker, die sind dageblieben. Die Elite wurde weggeführt, es wurde eine neue Elite, eine neue Machthaberschaft, Statthalterschaft eingesetzt, und das Nebukadnezar und die entsprechenden Völker, die Nachfolgeherrscher, die wollten so viel wie möglich Tribut aus diesem Land herausschlagen. Die wollten Gewinn daraus erzielen. Die hatten kein Interesse daran, dass das Land unfruchtbar wird. Deswegen sind all diese Aussagen der Bibel, die von einer lang anhaltenden Einsamkeit und Wüstenzeit sprechen, von einer großen Zerstörung, von Ruinen, von niedergerissenen Mauern, die irgendwann wiederhergestellt werden, das bezieht sich im Wesentlichen in seinen Hauptaussagen nicht auf das erste Exil, also auf das babylonische Exil und seine Rückführung, sondern auf eine spätere Zeit. Wenn wir nun anschauen, was in der neutestamentlichen Zeit passiert ist, dann kriegen wir ein völlig anderes Bild. Liebe Freunde, das jüdische Volk war mehr als 1800 Jahre im Exil. In Ägypten waren es 400. Mehr als 18 Jahrhunderte. Liebe Freunde, das jüdische Volk war und ist zum Teil bis heute in mehr als 150 Nationen verstreut. Das, was wir heute als Nationen bezeichnen. Und zwar über Jahrhunderte hinweg. Es ist ein absolutes Wunder, das ist in der Menschheitsgeschichte ohne auch nur einen annähernden Vergleich, dass ein Volk über eine derart lange Zeit in eine derart weite Zerstreuung überhaupt seine Identität behalten konnte. Man überlege bloß mal, wie lange es dauert, bis das deutsche Volk, wenn es zerstreut werden sollte, sich in die Völker hinein assimiliert, in die es zerstreut ist. Wie lange hat es in den USA gedauert? 2-3 Generationen. Und das ist der Normalfall. Manchmal können sie länger ihre Identität behalten. In Siebenbürgen oder in anderen Teilen können sie über 3-4 Jahrhunderte eine Identität behalten. Aber auch nur da, liebe Freunde, wo sie kompakt zusammen sind und eine Einheit bilden. Aber in der Zerstreuung, zerstreut in 150 Nationen, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen, verschiedene Klimazonen, verschiedene Hautfarben, dass das jüdische Volk in dieser massiven, langanhaltenden Zerstreuung eine Identität bewahrt hat, ist eines der größten Wunder der Menschheitsgeschichte. Ist nur übernatürlich erklärbar. Und das nun, liebe Freunde, in der Tat, diese Menschen aus so vielen verschiedenen Nationen, nach so einer langen Zeit, mit so vielen verschiedenen Sprachen und Prägungen, nach Hause kommen in das ihnen zugesprochene und angestammte Land und dort zu einer Einheit zusammenwachsen, ihre alte Sprache wiederbeleben, eine nationale Einheit finden, staatliche Institutionen ins Leben rufen und zum Teil eine Ökologie und eine Wirtschaft entwickeln, die in einer Weise blüht, wie es die größten Experten vor 50 Jahren nie vorhergesagt hätten. Ja? Liebe Freunde, diese Dinge alle zusammen gewinnen eine Dimension, die in der Tat das in den Schatten stellt, was Gott damals beim Auszug aus Ägypten gemacht hat und bei der Durchführung durch Sinai. Das ist eine Größenordnung, das ist eine menschheitsgeschichtliche, eine psychologische, eine soziologische Revolution, die hier stattfindet. Von einer Einzigartigkeit, die in der Tat alles in den Schatten stellt, wenn man es genauer betrachtet. Was die Völkergeschichte, die Menschheitsgeschichte in diesem Zusammenhang jemals erlebt hat. Es gibt keinen Vergleich. Und selbst damals der Auszug aus Ägypten und der Durchzug zu Sinai, fängt an, in den Hintergrund zu treten gegenüber diesem großartigen Ereignis, was in unserer Zeit und Generation passiert. Und das ist faszinierend. Das empfinde ich absolut faszinierend. Jeremia 16, 14 bis 15 geht vor unseren Augen in Erfüllung, in dieser Zeit. Von den 150 Nationen, Statistiken sagen, sind Juden inzwischen aus etwa 120 Nationen wieder im Land Israel zurück, in dieser Größenordnung. Es gibt tatsächlich noch Volksgruppen, wo Juden leben, wo noch niemand zurückgekommen ist. In Teilen Chinas zum Beispiel, in Teilen Burmas und des Himalaya-Gebiets und in anderen Teilen der Welt, die sehr abseits gelegen ist, gibt es jüdische Identitäten, wo noch niemand in Israel zurück ist. Gott wird es machen. Wir wissen nicht genau wann, wir wissen nicht genau wie, Gott wird es machen. Dann gibt es natürlich die riesige Menge von Juden in der westlichen Welt, in den USA vor allen Dingen. Es gibt immer noch 2 Millionen Juden in der GUS, 1 Million sind in den letzten 12 Jahren zurückgekommen. Gott wird die alle nach Israel bringen, weil er es gesagt hat. Er wird sie alle zurückbringen. Wir wissen nicht unter welchen Umständen. Die nächsten Verse in Jeremia sprechen von Zeiten der Fischer und Zeiten der Jäger. Da gibt es also Zeiten, wo Gott wirbt um das jüdische Volk und gibt es Zeiten, wo Gott die Feinde loslässt, die sie jagen. Ja, das haben wir hier in unserem Land erlebt. Wird in anderen Ländern auch passieren. Es gibt verschiedene Phasen und Etappen, aber Gott wird sein Wort in Erfüllung bringen. Und wir leben in diesen Zeiten, wo wir Augenzeugen sein dürfen. Und nicht nur Augenzeugen, wo wir sogar Teilhaber sein dürfen an diesem Handeln Gottes. Zweitens, lasst uns lesen Jesaja 66. Und wir lesen hier von Vers 6 bis 8. Schall eines Getöses von der Stadt her, Schall aus dem Tempel, Schall von dem Herrn, der Vergeltung übt an seinen Feinden. Ehe sie Wehen hatte, hat sie geboren. Ehe Geburtsschmerzen ankamen, wurde sie von einem Knaben entbunden. Wer hat so etwas je gehört? Wer hat dergleichen je gesehen? Wird ein Land an einem einzigen Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren? Aber Zion bekam Wehen und gebar auch schon seine Söhne. Hier ist die Wiedergeburt des jüdischen Staates prophetisch vorhergesagt. Was sagt der Prophet Jesaja in prophetischer Bildsprache? Er gebraucht das Bild einer Geburt. Eine Nation wird geboren, und zwar die Nation Zion, Israel, wird geboren, wird wiedergeboren. Das ist die prophetische Aussage. Und was sagt der Prophet genau? Er sagt, diese Geburt, diese Wiedergeburt Zions, diese Wiedergeburt Israels geschieht in einer dramatisch kurzen Zeit. Und auch hier wiederum, wir müssen denken in weltgeschichtlichen und menschheitsgeschichtlichen Dimensionen. Lasst uns das kurz bedenken. Einfach um das Wunder zu erkennen, was Gott hier vor unseren Augen getan hat. Wenn man normalerweise die Geschichte von Völkern anschaut, dann sind kulturelle und nationale Identitäten über eine lange Zeit gegeben, selbst wenn im Einzelnen die Regierungsformen sich sehr dramatisch ändern können. Das können wir sehr leicht aufgrund der deutschen Geschichte nachvollziehen. Was haben wir nicht alles erlebt allein in den letzten 150 Jahren? Kaiserreich haben wir erlebt, vorher Fürstentümer und Fleckenteppich, ja. Bismarck haben wir erlebt und dann den Ersten Weltkrieg, Kaiserreich kam zu Ende, die Weimarer Republik kam, dann kam die Nazizeit, dann gab es eine geteilte Republik unter kommunistischer Herrschaft im Osten, unter westlicher im Westen. Was gab es nicht alles für Veränderungen, für Revolutionen, zwischendurch mal hier und da eine Räterepublik, ja? Was gab es nicht alles? Aber inmitten dieser ganzen Veränderung der Staatsformen, der Herrschaftsformen und des staatlichen Rahmens blieben wir doch als ein Volk, die militärische Art, staatliche Art, verwaltungstechnische Art, die trotz aller wechselnden Herrschaftsformen, es gab immer Polizei, es gab immer solche Dinge, ja, Gerichtsbarkeit und so weiter und so fort. Das heißt, bei allem Wechsel der Geschichte gab es eine nicht immer organische, aber doch durchgängige Identität, Kultur, völkisches Einheitsgefühl und so weiter und so fort. Jetzt vergleichen, und das ist typisch, das ist normal. Könnte man in anderen Ländern genauso schauen, auch in sehr fernen Kulturen, wenn man Dynastien anschaut in China, in sonst wo, ja. Das, man könnte genau das Gleiche sagen. Aber jetzt, liebe Freunde, schaut euch mal Palästina an. Und vergleicht das mit der Geburt des Staates Israels, Zions. Was gab es Ende des 19. Jahrhunderts? Als Vorläufer des modernen Staates Israel, was gab es? Liebe Freunde, gar nichts. Es gab einzelne verstreute Menschen, die da lebten unter der ottomanischen Verwaltung. Ja, das war eine kleine Verwaltungsregion des großen ottomanischen Reiches, ohne Bedeutung. Es gab vereinzelt Städte, gemischte Bevölkerung, arabische, jüdische Bevölkerung gemischt, die meistens sehr friedlich miteinander lebten in der Zeit. Es gab Halbnomaden, es gab Beduinen, vieles war Wüste, ein paar kleine feste Besiedlungen. Man muss mal die Reiseschilderung von Mark Twain zum Beispiel lesen, der in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts in Palästina war und erschüttert war von dem desolaten, einsamen Wüstenzustand. Ja. Als die Engländer 1917 die Mandatsherrschaft übernahmen in Palästina, haben sie die Bäume gezählt. weil es so wenig Bäume gab und weil Bäume so kostbar waren. Und sind, ich weiß nicht, auf was für eine Zahl gekommen, alles in allem vielleicht 1 Million Bäume ungefähr in ganz Palästina. Da war damals ganz Jordanien noch mit dabei, liebe Freunde, ja, als die Briten angefangen haben. Ja, also eine überschaubare Zahl. Die haben die Bäume gezählt, weil sie so selten und so kostbar waren. Was war da an Vorläufer? Gar nichts. Was ist passiert? Ende des 19. Jahrhunderts, Pogrome in Russland und in Osteuropa. Erste Einwanderungswellen. Ja. Das erste Mal, dass eine größere Zahl von Juden zu den paar, die über Generationen hinweg dort gelebt haben, dazugekommen sind. Was haben sie gemacht? Sie haben Sümpfe trocken gemacht. Sie haben sowas wie sozialistische Kommunitäten gegründet. Heute sagt man Moschawim und Kibbutzim dazu. Sie haben das Land urbar gemacht. Sie haben Schulen gegründet. Sie haben Krankenhäuser gegründet. Sie haben eine kleine Infrastruktur aufgebaut. Und diese Wellen kamen dann Anfang des 20. Jahrhunderts in größerer Schar, in größerer Intensität. Und das Ganze fing an zuzunehmen. Der Prophet spricht von Wehen. Am Anfang einige Wehen, leichte Art. Und dann sehr, sehr kurze Zeit später eine gewaltige Presswehe, der Holocaust. Und schon war Zion geboren. Am 14. Mai 1948. Unter menschheitsgeschichtlichen Betrachtungsweise in einer unwahrscheinlich kurzen Zeit, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, all diese Vorläufer, die üblich sind, wenn sie durch Revolutionen oder sowas verändert werden, gab es ja dort nicht. Es gab ja noch nicht mal die Sprache. Die musste ja auch erst wieder belebt und entdeckt werden in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Es gab keinerlei staatliche Institutionen, es gab kein Militär, keine Polizei, kein Gesundheitswesen, kein Finanzwesen, keine Wirtschaftsbehörden, keine Handelskammer. Das gab es doch alles nicht. Es gab nichts. Am Anfang gab es nur Sumpf und Sand und Steine. Und aus dem Nichts heraus hat Gott diesen Staat prophetisch vorhergesagt wiedergeboren. Schlagen wir mal auf Jeremia 31. Jeremia 31 ist eine von den großen Stellen, von den großen Kapiteln der Wiederherstellung Israels. Und ich möchte euch hier auf einen Zusammenhang aufmerksam machen. Zu jener Zeit, wir fangen an bei Vers 1, zu jener Zeit spricht der Herr, will ich alle Geschlechter Israels Gott sein und sie sollen mein Volk sein. So spricht der Herr, ein Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Geh hin, dass du Israel zu seiner Ruhe führst. Von ferne her ist der Herr mir erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Gnade so lange bewahrt. Ich will dich wiederum bauen und du sollst gebaut werden, Jungfrau Israels. Wiederum sollst du dich mit Handpauken schmücken, ausziehen in lustigen Reigen. Wiederum wirst du auf den Höhen Samarias Weinberge pflanzen, die sie angelegt haben, sollen sie auch genießen. Denn es kommt ein Tag, da die Wächter auf dem Gebirge Ephraim rufen werden, auf, lasst uns nach Zion gehen, zu dem Herrn, unserem Gott. Denn also spricht der Herr, frohlocket mit Freuden über Jakob und jauchzet über das Haupt der Völker und verkündet und singt und spricht, rette, o Herr, dein Volk, den Überrest Israels. Siehe, ich bringe sie vom Mitternachtslande herbei, das ist das Land des Nordens, was heute die GOS ist, und sammle sie von den Enden der Erde. Unter ihnen sind Blinde und Lahme und Schwangere und Gebärende miteinander. Eine große Gemeinde kehrt hierher zurück. Weinend kommen sie und betend lasse ich sie weinen. Ich will sie zu Wasserflüssen führen auf einer ebenen Straße, dass sie nicht anstoßen sollen. Denn ich bin Israels Vater und Ephraim ist mein Erstgeborener. Hier ist also die Wiederherstellung Israels in einigen Aspekten vorhergesagt, wie wir es ja in unserer Zeit erleben. Und dann, bitte springt rüber zu Vers 31 von Kapitel 31. Dann geht's weiter. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Hause Israels und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit den Vätern geschlossen habe, ist vom Sinai-Bund hier die Rede, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie haben diesen Bund gebrochen. Und ich hatte sie mir doch angetraut, spricht der Herr, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israels nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und es in ihren Sinn schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Was passiert hier? Hier passiert das, was Jesus vorher gesagt hat. Hier passiert auch das, was Paulus in Römer 11 vorher gesagt hat. Erst kommen die Juden in ihr Land zurück und dann werden sie dem Herrn begegnen. In dieser Reihenfolge. Es ist wichtig. Sicherlich einzelne Juden werden Jesus kennenlernen, auf der ganzen Welt. In Amerika gibt es 100.000 messianische Juden, in Russland gibt es jetzt auch inzwischen mehrere 10.000. Auch in Deutschland gibt es einige, sicherlich. Natürlich begegnen Juden individuell dem Herrn, wie jeder andere auch, irgendwo auf der Welt. Aber national, gesamtheitlich, umfassend, im großen Stil, hat es Gott so gedacht, dass das Volk erst aus allen vier Enden der Erde zurückgeführt wird in das verheißene, angestammte Land, dass das Land Israel physisch wiederhergestellt wird, dass da, wo Wüste war, wieder Bäume blühen, dass Wasserquellen fließen, dass Städte wieder aufgebaut werden und dass dann der Zeitpunkt kommt, wo das Volk Israel, wo das jüdische Volk seinem Messias, seinem Herrn im großen Stil begegnet, wie Paulus sagt, Römer 11, ganz Israel wird gerettet werden. Wenn wir Hesekiel 36 aufschlagen, wir können das gerne auch kurz machen. Hesekiel 36, genau dasselbe Bild. Da lesen wir auch zunächst von den Verheißungen der Wiederherstellung. Und dann von der geistlichen Bekehrung. Lesen wir Vers 8 zum Beispiel. Ihr aber, Berge Israels, lasst euer Laub sprossen und tragt eure Frucht für mein Volk Israel, denn bald sollen sie heimkehren. Denn seht, ich komme zu euch und wende mich euch wieder zu, dass ihr angebaut und besät werdet. Ich will viele Menschen auf euch wohnen lassen, das ganze Haus Israels, sie alle. Die Städte sollen bewohnt und die Trümmer wieder aufgebaut werden. Ich will Menschen und Vieh bei euch zahlreich machen und sie werden sich mehren und fruchtbar sein. Und ich will euch bevölkern wie ehedem und euch mehr Gutes erweisen als je zuvor. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und dann rüber zu Vers 26. Liebe Freunde, das sind Dinge, die passieren in unserer Zeit. Und wir dürfen dem Herrn dafür dankbar sein. Nun zu der Frage, zum zweiten Teil, zu der Frage, was hat das mit der Gemeinde Jesu zu tun? Was hat das mit dir und mir zu tun? Ich habe es schon angedeutet, mehrmals. Es ist ein Vorrecht, in dieser Zeit zu leben. Es ist ein Vorrecht, Augenzeuge zu sein, wie biblische Prophetie in dieser präzisen und konkreten Weise vor unseren Augen in Erfüllung geht. Aber es ist mehr als das. Es ist auch eine Verantwortung, uns eine Chance und eine großartige Möglichkeit, in einem der drei ganz großen Endzeitanliegen Gottes mit Gott eng zusammenzuarbeiten und zu kooperieren. Mit ihm zu fließen, mit ihm mitzugehen. Und ich möchte jetzt abschließend 10 Punkte nennen. 10 Punkte, von denen ich glaube, dass die Bibel entweder klar und ausdrücklich uns darauf hinweist, dass wir hier einen Auftrag und ein Mandat haben, oder indem die Bibel es zumindest uns nahelegt. Und wenn wir Ohren haben zu hören und Augen haben zu sehen, das erkennen können. Das erste und letztendlich wirklich Entscheidende, der erste Auftrag ist der Auftrag zum Gebet. Und da schlagen wir nochmal den Propheten Jesaja auf. Und zwar das Kapitel 62 und lesen hier einige ganz berühmte Verse, die den meisten von uns vertraut sind. Unser Auftrag zum Gebet. Und ich lese jetzt vor erstmal die ersten 2 Verse und dann ab Vers 6. Da heißt es, um Zions Willen schweige ich nicht und um Jerusalems Willen lasse ich nicht ab, bis ihre Gerechtigkeit hervorbricht wie ein Sonnenglanz und ihr Heil entbrennt wie eine Fackel. Bis die Heiden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit und du mit einem neuen Namen genannt wirst. Was wird hier beschrieben? Hier wird Jerusalem beschrieben in seiner neuen Herrlichkeit. Die endgültige Erfüllung von der Verheißung ist, wenn Jesus zurückkommt und König ist in Jerusalem. Aber dann geht's weiter. Lesen wir ab Vers 6. Da heißt es, O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauer bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nimmer stille schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe. Bis er Jerusalem wiederhergestellt hat und es zu seinem Ruhm auf Erden gesetzt hat. Wissen wir hier? Zwei Dinge. Erstens, in den ersten Versen 1 bis 5 lesen wir eine Verheißung. Die Verheißung, dass Gott Jerusalem zu Ehren bringt. Dass Gott diese Stadt herrlich macht. Dass die Menschen darin aufblühen werden. Dass es eine Heilszeit anbricht, die für Jerusalem und die Einwohner Jerusalems, aber für die Menschen der ganzen Erde von allergrößter Bedeutung, von allergrößtem Glück sein wird. Das ist die Verheißung. Und wie geht es dann weiter ab Vers 6? Ab Vers 6 heißt es dann, lehnt euch in euren Armsessel, macht es euch gemütlich und schaut mal zu, wie der Herr das wieder hinkriegt. Oder? Nein! Hier heißt es, wir sollen uns keine Minute Ruhe gönnen. Wir sollen Tag und Nacht nicht schweigen als Gottesvolk und den Herrn an seine Verheißungen erinnern in Bezug auf Jerusalem, erinnern in Bezug auf Israel und ihm in den Ohren liegen und sagen, Herr, bring du das zustande, was du vorhergesagt hast. Bring das in Erfüllung, was du verhießen hast. Liebe Freunde, so können wir beten angesichts des Nahostkonflikts, und zwar heute und jetzt und für alle Zeit. Wir können uns verwirren lassen von den Medien oder wir können uns auf das Wort Gottes berufen und sagen, Herr, inmitten dieser Konflikte, inmitten dieser Spannungen, inmitten von all dem Leid, von all der Not, von all den unlösbaren Konflikten, bau du dein Reich, erfülle deine Verheißungen. Tu, was du vorhergesagt hast. Wir müssen ihm im Gebet nicht vorschreiben, wie er es macht. Das brauchen wir nicht, das sollen wir nicht. Aber wir können sagen, Herr, du bist der Herr der Geschichte, du bist der Gott Israels, du sitzt auf deinem Thron, du hältst das Zepter in deiner Hand. Und genauso wie in Bezug auf Jesus nicht ein Ding passiert ist außerhalb des Willens Gottes und alles so in Erfüllung gekommen ist, wie es die Propheten von all das her vorhergesagt haben, Gott genauso bringt du in Erfüllung all das, was die Propheten vorhergesagt haben in Bezug auf diese Zeit, in Bezug auf Israel. Und das gibt ein gewaltiges Fundament zum Gebet. Dann brauchen wir nicht verwirrt sein, dann brauchen wir uns auch nicht zu sehr in die Tagespolitik einmischen und Gott vorschreiben, wie er das mit dem Sharon wieder hinkriegt. Sondern können wir sagen, Herr, bring dein Wort in Erfüllung. Herr, mach das Land fruchtbar. Herr, hilf beim Aufbau der Städte. Bitte stelle Israel wieder her zu seinen Grenzen. Bitte sorge dafür, dass die Juden aus aller Welt nach Israel zurückkommen und nicht irgendwo hängen bleiben. O Herr, bitte gib Gnade, dass es geschieht in der Zeit der Fischer und die Juden sich ziehen und locken lassen, ehe das Zeitalter der Jäger anbricht, in Russland, in der Ukraine, da und dort, vielleicht auch in den Vereinigten Staaten, vielleicht auch in Europa. Herr, bitte gib Gnade, zieh dein Volk nach Hause, tu es in Gnade, tu es in Erbarmen und halt die Zeit der Jäger so weit wie möglich zurück. Aber Herr, wenn die Zeit gekommen ist, dann bitte lass es schnell geschehen. Und verkürze diese schlimme Zeit. Ja. Wir können beten nach Gottes Wort und sagen, Herr, wir verstehen vieles nicht, was in der Tagespolitik passiert, aber wir wissen eins, du herrschst darüber. Und du wirst das, was du vorher gesagt hast, zum Ziel bringen. Klar, präzise und zum richtigen Zeitpunkt.
Bitte sprich zu uns, wenn wir irgendwo konkret mit einsteigen sollen im Gebet. Und der Herr spricht, gibt Visionen, gibt Träume, ja, gibt prophetische Weisung. Und dann kann zum Teil auch sehr präzise und sehr konkret gebetet werden. Erleben wir immer wieder den verschiedensten Gebetskonferenzen. Aber wir haben Grundlage zum Gebet und diese Berufung von Jesaja ist eins dazu. Schaut mal, so hat es doch auch der Prophet Daniel gemacht. Daniel war im Exil, war einer von den jungen Leuten, die schon bei der ersten Wegführung 608 vor Christus nach Babylon gekommen ist als Teenager. 70 Jahre später, 538 vor Christus, erinnert er sich an die Worte des Propheten Jeremia: 70 Jahre werden vergehen und dann werdet ihr wieder zurückkommen. Was macht Daniel? Er ist ein Vorbild für uns. Er lehnt sich nicht zurück und sagt, jetzt bin ich aber wieder mal gespannt, wie der Herr das hinkriegt. Er erhöht sein Fasten, er erhöht sein Gebet, er betet dreimal täglich, er fastet 3 Wochen lang. Er gibt sich dem Herrn hin in einer ganz neuen Intensität, damit die prophetische Verheißung zum gegebenen Zeitpunkt in Erfüllung kommt. Und liebe Freunde, Daniel ist ein Vorbild für uns, als Fürbitter, ein mächtiges Vorbild für uns. Und auch wir dürfen die Zeichen der Zeit erkennen. Wir dürfen erkennen, was Gott dabei ist zu tun. Und wir dürfen uns eins machen mit Gott und im Gebet in den Riss treten. Mit großer Hingabe, mit großer Zuversicht, mit großer Gottesnähe, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dürfen uns erheben über alle die Verwirrtheit und über die Spannung und die Unsicherheit, in die uns der Feind so gern hineinziehen möchte und sagen, oh Gott, wir setzen uns neben dich auf den Thron, du gibst uns dein Zepter in die Hand, wir regieren mit dir und sagen, Herr, erfülle du dein Wort über Jerusalem, erfülle du dein Wort über Israel, gebrauche du den messianischen Leib in dieser Situation als ein Licht in der Finsternis. Oh, bereite deinen Geist, gieß deinen Geist aus, den Geist des Gebets und des Flehens über Israel, dass die, die verunsichert sind, dass die, die fragend sind, die deprimiert sind, die Angst haben, sich ihrem Gott neu zuwenden, dem Gott Israels, und dir begegnen, dir nahe kommen. Wir können beten mit Kraft. Und das ist ein Mandat, ein Auftrag, das wir haben. Zweiter Punkt, Jesaja 40, 1-2, ein Auftrag zur Barmherzigkeit, ein Trostdienst am jüdischen Volk. Und wir haben ein bisschen uns mit der Kirchengeschichte befasst, letztes Mal. Und alleine der Blick in die Kirchengeschichte genügt, um zu sagen, wir haben hier nicht nur von der Bibel, sondern auch aus menschlichen Gründen, aus historischen Gründen einen Auftrag, mit sehr viel Liebe, Herz und Mitgefühl dem jüdischen Volk zu dienen. Jesaja 40, 1 und 2, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, und redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet ist und seine Schuld vorbei ist. Denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für alle seine Sünden. Wir dürfen Jerusalem, wir dürfen Israel, wir dürfen das jüdische Volk als Christen trösten. Und liebe Freunde, in diesen Tagen, in dieser Zeit bedarf das jüdische Volk ganz besonders viel Trost. Die Welt wendet sich mehr und mehr ab. Ja, der amerikanische Präsident hat im Moment wieder eine etwas bessere Phase und ist verständnisvoller. Ich bin dem Herrn dankbar dafür, wir segnen ihn dafür. Aber die allgemeine Tendenz ist die, dass das, was im Laufe der Geschichte über 2,5 Jahrtausende immer wieder passiert ist, was im Laufe der Kirchengeschichte über 18 Jahrhunderte immer wieder passiert ist, dass es im Prinzip auch heute nicht aufhört zu passieren, nämlich, dass man dem jüdischen Volk zum Sündenbock macht. Und es fehlt nicht viel in der allgemeinen öffentlichen Meinung, dass man dahin kommt zu sagen, auch wenn Israel nicht wäre, dann wären die Probleme der Welt sehr viel leichter zu lösen. Ist noch nicht ganz so weit, aber es fehlt nicht so furchtbar viel. Dass die Weltmeinung, die Meinung der Weltöffentlichkeit sich massiv gegen Israel wenden wird. Man sagen wird, das eigentliche, das schlimmste Problem in dieser Welt ist der Nahostkonflikt. Und wenn Israel letztendlich nicht wäre, würde Ruhe einkehren und der Weltherrschaft, der Weltregierung, ja, würde nichts mehr im Wege stehen. Es fehlt nicht so viel. Die Juden, Israel, wird weltweit mehr und mehr isoliert. mehr und mehr wieder auf eine neue Weise in der aktuellen Spielart zum Sündenbock gemacht. Was für eine Gelegenheit für uns Christen zu sagen, auch wenn die ganze Welt sich gegen euch wendet, auch wenn keine Nation da ist, die sich euch zur Seite stellt, wir als Volk Gottes, wir als Christen, wir stellen uns auf eure Seite. Wir sind im Herzen verbunden mit euch. Wir wollen euch Mut machen. Wir gehören zusammen. Wir haben den gleichen Gott. Und ich sage es euch noch etwas dazu, wir haben auch die gleiche Zukunft. Dieselben Kräfte, die gegen Israel aufstehen, sind dieselben Kräfte, die gegen die sogenannten fundamentalistischen Christen aufstehen werden. Wir werden über nicht allzu lange Zeit in einen Topf geschmissen werden. Und die Juden und die wiedergeborenen Christen werden den zwei Hauptproblemen der Welt erklärt werden von der antichristlichen Welteinheitsregierung, die ausgemerzt werden müssen, damit endlich das antichristliche Friedensreich ungetrübt ausbrechen kann. Wir haben ein gemeinsames Schicksal vor uns. Ja. Das sollte nicht unsere Hauptmotivation sein, den Juden zu dienen. Es sollte das Wort Gottes sein, es sollte die Liebe Christi sein in unserem Herzen. Und trotzdem ist es nicht verkehrt, wenn wir auch diese Sicht haben. Wir werden ein gemeinsames Schicksal teilen, eine gemeinsame Zukunft haben. Wir werden mit den denselben geistlichen und menschlichen Kräften konfrontiert sein, die uns zerstören wollen. Es wird über kurz oder lang offenbar werden. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Herr. Lasst uns als Volk Gottes, als Christen, Trost, Liebe, Barmherzigkeit, Verständnis, Ermutigung austeilen. Ein großer und wichtiger Auftrag. Die christlichen Freunde Israels in Jerusalem, die haben hier einen ganz großen Schwerpunkt und es ist wunderbar zu sehen, wie diese Liebesdienste auch angenommen und aufgenommen werden. Es kommt an, es berührt die Herzen. Ja. Ich könnte euch von Holocaust-Überlebenden erzählen oder von sonst wie bedürftigen Menschen oder auch von staatlichen Institutionen, die sagen, durch euren Dienst bekommt unser Bild von Christen und von Jesus eine totale Veränderung. Eine totale Veränderung. Wir wussten nicht, dass es sowas gibt. Wir wussten nicht, dass es Menschen, dass es Christen gibt für euch. Wenn wir das Wort Christ gehört haben, haben wir an die Kreuzfahrer gedacht, haben an die Inquisition gedacht, haben an Hitler gedacht, der katholische Christ war. Ihr gebt uns ein anderes Bild von Christentum, ihr gebt uns ein anderes Bild von Jesus. Halleluja. Das dritte, was wir, denke ich, sehr ernst nehmen sollten als Gemeinde Jesu in Bezug auf Israel, ist das Thema Lehre. Lehre über Israel. Ich möchte das nur kurz aussprechen, aber ich möchte es mit Überzeugung tun. Und ihr spürt es ein Stück weit auch an diesen Abenden. Hier braucht es sehr viel Licht vom Herrn, sehr viel Offenbarung. Ein Grund, warum Lehre so vernachlässigt ist zu diesem Thema, liegt einfach daran, das ist kirchengeschichtlich bedingt, dass das über die Jahrhunderte hinweg nie Teil der Ausbildung von geistlichen Leitern war. Man muss das bedenken. Diese Beziehung der Christenheit zu Israel und Gottes Wort in Bezug auf Israel ist nirgendwo gelehrt worden an den Institutionen. Weder an den Universitäten noch an den Bibelschulen zumeist. Es gibt Ausnahmen, aber zu 90-95% hat man über vieles gelehrt. Ja, Dogmatik und Kirchengeschichte und Hermeneutik und dieses und jenes. Man hat sich auch mit der Missionsgeschichte befasst, man hat sich mit dem Missionsauftrag befasst, man hat sich mit pastoralen Fragen befasst, mit diakonischen Fragen, mit gesellschaftsreformatorischen Fragen. Diese Dinge sind alle behandelt worden, aber wo blieb das Thema Israel? Das heißt, es sind Generationen und Generationen und Generationen von Pastoren und Leitern aufgewachsen, die zu diesem Thema weder was mitbekommen haben, noch was weitergeben konnten. Und wir leben in diesen Zeiten der Wiederherstellung, wo der Heilige Geist über der Gemeinde Jesu weltweit brütet und uns neues Licht geben will und uns ermutigt, dieses Licht zu nehmen und auszuteilen. Halleluja. Dafür dürfen wir dankbar sein, das dürfen wir ernst nehmen. Und inzwischen, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich da eine Trendwende angebahnt. Inzwischen wird in den meisten Institutionen auf verschiedene Weise darüber gelehrt oder man ist dabei, das einzurichten. Hier ist was Neues am Aufbrechen. Aber der Nachholbedarf ist enorm Und jeder, der Gelegenheit hat, entweder zu lehren oder Raum zu schaffen für Lehre, ist herzlich eingeladen, sich dem zu widmen. Viertens, Aufarbeitung von historischer Schuld. Sehr großes und wichtiges Thema. Ich lese drei Verse aus dem ersten Johannesbrief vor, und zwar Kapitel 1, die Verse 7 bis 9. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wir haben das letzte Mal schon kurz drüber gesprochen auf der persönlichen Ebene. Ich möchte es nochmal aufgreifen und es auch bringen auf die Ebene einer Familie oder die Ebene einer Stadt oder einer Region oder, wenn man es gesamtheitlich nimmt, einer Nation. Liebe Freunde, überall dort, wo Unrecht und Schuld im Dunkeln bleibt, hat der Teufel Anrechte. Ist ihm eine Tür geöffnet, kann er sich ausbreiten, kann er wirksam werden. Und überall dort, wo Licht hineinkommt, im Sinne von Wahrhaftigkeit, im Sinne von Aufrichtigkeit, im Sinne von Reue, im Sinne von Sündenerkenntnis, im Sinne von wachsendem Unrechtsbewusstsein, um das auch mal säkular auszudrücken, im Sinne eines feinen Gewissens und eines feinen Rechtsempfindens oder Unrechtsempfindens, da wo in einem Volk oder in einer Region diese Dinge zunehmen, geschieht geistliche Reinigung, geistliche Hygiene, da geschieht Veränderung der Herzen, da geschieht etwas, was dem Heiligen Geist Raum gibt. Und es hat auf der persönlichen und familiären Ebene, es hat auf der städtischen, auf der regionalen, auf der nationalen Ebene große Bedeutung, wie wir mit Vergangenheitsschuld umgehen, wie wir mit Blutschuld umgehen, wie wir mit Unrecht umgehen, wie wir damit umgehen, dass wir die 10 Gebote missachtet haben, wie wir damit umgehen, dass wir das jüdische Volk, das uns anvertraut und anbefohlen ist, misshandelt haben und gering geschätzt haben. Und es ist eine Aufgabe von uns Christen, die wir Salz und Licht in unserer Gesellschaft sein sollen, die wir Priester und Propheten in unserer Gesellschaft sein sollen. Es ist eine wichtige Aufgabe für uns, erstens zu sehen, dass Gottes Licht in unser persönliches Leben hineinkommt und da, wo wir unmittelbar Verantwortung tragen. Und dann zweitens, im priesterlichen Sinne, im Sinn von Lichtkraft und Salzkraft für das Reich Gottes, in der richtigen Haltung dazu beizutragen, dass da, wo Unrecht im Dunkeln liegt, diese Dinge ans Licht kommen, damit Reinigung, damit Sühne, damit Tilgung geschehen kann. Und es hat nicht unbedingt sofort was mit persönlicher Bekehrung zu tun. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass da, wo diese geistliche Hygiene geschehen wird und geschieht im priesterlichen und prophetischen Sinne, dass es wesentlich mit dazu beiträgt, dass sich das geistliche Klima einer Stadt oder einer Region zum Besseren verändert und der Boden für Erweckung vorbereitet wird. Denkt mal kurz nach für einen Moment, das Gleichnis vom Sämann. Und ich habe diese Frage oft bewegt, auch in Beobachtung dessen, was in den letzten 25 Jahren hier an geistlichen Impulsen nach Deutschland gekommen ist. So viele Männer Gottes, so viele Frauen Gottes, so viele Impulse Gottes aus aller Welt kamen und kommen bis heute in unser Land. Und die Frage ist, wie viel davon wird fruchtbar? Wie viel davon kann Wurzeln schlagen? Wie viel davon kann kraftvoll aufwachsen und Frucht bringen? Im Verhältnis zu dem, was hineingesät wird, sehr wenig. Liebe Freunde, und ich habe mir die Frage gestellt, woran liegt es? Liegt es an der Saat? Oder liegt es am Boden? Und ich komme zu dem Schluss für mich, die Saat ist gut. Was hineingestreut wird durch die verschiedenen Männer und Frauen und Bewegungen Gottes in unser Land ist gut. Aber der Grund, warum das nicht Wurzeln schlagen kann und kraftvoll aufwachsen und Frucht bringen kann, ist in erster Linie nicht in der Saat zu suchen, sondern im Boden. Auf einem harten Boden, auf einem Herzensboden, auf einem geistlichen Boden von Härte, von unaufgedeckter Schuld, unbereinigten Familienbiografien, unbereinigten Biografien im städtischen und im regionalen Bereich bis hin in die nationale Ebene hinein, auf einem solchen Boden kann die Saat des Wortes Gottes nicht gute Frucht hervorbringen, nicht Wurzeln schlagen. Es hat also etwas mit dem geistlichen Klima zu tun, wenn wir von Erweckung sprechen, wenn wir davon sprechen, dass der Geist Gottes auch unser Land besuchen möchte. Liebe Freunde, bedenkt, was in unserem Land gelaufen ist, alleine in Bezug auf die Sünde des Antisemitismus. Und ich habe es letzte Mal gesagt, das Dritte Reich war nur die Ernte einer 900 Jahren langen Saat. Das war die Spitze eines Eisbergs, die grausame, unübertreffbare Spitze, aber eines Eisbergs, der jahrhundertelang in die Tiefe zurückreicht. Und liebe Freunde, ich glaube, dass der Boden unseres Herzens und auch das geistliche Klima unserer Region, dass da Dinge ans Licht kommen müssen, bereinigt werden müssen, dass wir priesterlich und prophetisch einen Auftrag haben und dies wesentlich mit dazu dient, dass der Boden, dass das Klima, dass die geistliche Atmosphäre für Erweckung, für eine Ausgießung des Heiligen Geistes vorbereitet wird. Was das betrifft, glaube ich, dass das größte Hindernis im ganzen europäischen Abendland ist, dass nochmal im europäischen Abendland Erweckung ausbrechen kann. Ich glaube, es ist die Schuld der abendländischen Christenheit am jüdischen Volk über 18 Jahrhunderte hinweg. Und ehe wir uns dem nicht angemessen und redlich und von tiefstem Herzen stellen, glaube ich, bleibt eine Blockade, dass Gott, bevor Jesus wiederkommt, nochmal das europäische Abendland geistlich besuchen kann in einer gewaltigen Art und Weise. Es gibt viele andere Dinge, die auch mit reinspielen. Bei weitem nicht das Einzigste, aber ich halte es für sehr zentral, angesichts dieser massiven kirchengeschichtlichen Schuld, die wir über viele Jahrhunderte als Christenheit im europäischen Abendland, im sogenannten christlichen Abendland, auf uns geladen haben. Das ist vielleicht eine Dimension, die nicht für jeden gleich einsichtig ist, aber bitte bewegt das in Bezug auf eure Familien, bewegt das in Bezug auf eure Stadt und eure Region. Hier haben wir als Priester und Propheten, als Salz und Licht von Gott gesetzt, einen Auftrag. Dinge, die im Verborgenen sind und die ein Einfallstor für den Feind sind, in der richtigen Haltung, in der richtigen Gesinnung ans Licht zu bringen, damit die Kraft des Bösen zurückgeht und das Klima sich verändert für Wahrhaftigkeit, für Demut, für Transparenz, für den Heiligen Geist. Amen. Fünftens, das hängt ein bisschen zusammen mit zweitens und viertens, aber fünftens möchte ich separat nennen. Unsere Stimmen erheben als Christen. Lasst uns noch mal kurz zu Jeremia 31 zurückgehen. Ich brauche nicht aufschlagen, ich lese es kurz vor. Da heißt es in Vers 10, höret das Wort des Herrn, ihr Heiden, also hier ist der Adressat genannt, und verkündet es auf den fernen Inseln und sprecht, derjenige, der Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln und er wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Also hier ist ausdrücklich zu nichtjüdischen Menschen gesprochen. Und was ist uns gesagt? Uns ist gesagt, wir sollen aussprechen und verkünden, dass der Gott, der hinter der Zerstreuung Israels stand, der gleiche Gott ist, der hinter der Sammlung Israels steht. In anderen Worten, wir sollen in die Öffentlichkeit hinein verkündigen, Israel, die Rückführung des jüdischen Volkes nach Israel ist Gottes Werk. Er hält seine Hand darüber. Und wer dagegen aufbegehrt und rebelliert, bekommt es mit Gott selbst zu tun. Eine wichtige Botschaft, auch in den politischen Raum hinein. Gott selbst steht hinter Israel. Gott selbst erfüllt hier sein Wort. Er ist der Herr der Geschichte. Er ist der Gott Israels. Und er erfüllt sein Wort. Und wir als prophetische Nation, als ein prophetisches Volk, haben hier einen prophetischen Auftrag, zu unserer Gesellschaft hin angefangen bei Arbeitskollegen und Nachbarn, bis hin zu den Medien, bis hin zu den Institutionen und Bürgermeistern, bis hin in die Regierung hinein, zu sagen, hier hat Gott seine Hand im Spiel. Und lasst uns mit Gottesfurcht das Thema Israel behandeln und nicht mit Hochmut und Besserwisserei. Sechstens, Jesaja 60, 10 und Jesaja 64, Vers 15. Ich schreibe das bitte nur auf, wenn ihr wollt. Ich lese das jetzt nicht vor, ich muss ein bisschen mich beeilen. Sechstens, dem jüdischen Volk praktische Hilfe leisten. Ja, da ist davon die Rede in diesen prophetischen Stellen, dass Fremdlinge nach Israel kommen werden und die Schafe weiden werden und die Bäume pflanzen werden, ja sogar Könige werden kommen und Israel dienen mit ihren Gaben. Das heißt, Ausländer werden sich am Aufbau des Landes beteiligen. Das ist prophetisch vorhergesagt, liebe Freunde, das ist hunderttausendfach passiert. In den 60er, 70er Jahren, hunderttausende von ausländischen jungen Leuten waren in Israel und haben in den Kibbutzim mitgearbeitet. Vielleicht waren einige von euch dort als Volontäre. Das ist Erfüllung biblischer Prophetie und eine Möglichkeit, Israel zu dienen, durch praktische Hilfe. Mal ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr ins Land zu gehen und an der passenden Stelle mit Hand anzulegen. Eine sehr gute Möglichkeit. Siebtens, Wiederentdeckung unserer biblisch-hebräischen Wurzeln. Das war unser Thema letztes Mal, brauche ich nicht viel dazu sagen. Nur so viel, dass ich euch Mut machen möchte, persönlich oder als Gemeinde, euch auf eine solche Entdeckungsreise einzulassen. Je nachdem, wie ihr Freude daran habt, wie es in eurem Herzen ist, bitte ohne religiösen Kitsch, bitte ohne Verkrampfung, in der Freiheit des Heiligen Geistes, mit Spaß an der Sache, macht euch auf die Entdeckungsreise, feiert mal ein Schabbatfest als Familie oder ladet einen messianischen Juden ein. Ja, es gibt messianische Juden, die kommen in Gemeinden von Israel oder auch in Deutschland, gibt es inzwischen mehrere schon, und die gestalten mal ein Laubhüttenfest oder einen Pessachabend, ein Sedermahl, ja. Und dann macht man das als Gemeinde zusammen oder ein paar Familien tun sich zusammen und man entdeckt Dinge intuitiv, nicht mit dem Kopf, sondern mehr mit dem Gefühl, was da alles mitschwingt, was da alles zu leben beginnt auf einmal, was da auf einmal auftaucht an Dingen, die wir wiedererkennen als Christen, aber die wir immer nur in einer gewissen Einseitigkeit kennengelernt haben. Und auf einmal taucht dasselbe mit einem ganz anderen Wurzelboden, mit einer ganz anderen Tiefe nochmal von einer anderen Seite her auf. Und wir erkennen es wieder. Es ist derselbe Geist, es ist derselbe Gott. Es ist dasselbe Handeln, dasselbe Geschehen. Ja? Bloß der westlichen Verkleidung entkleidet und in seiner ursprünglichen Art und Weise neu entfacht und wiederbelebt im Heiligen Geist. Achtens. Das Achte ist ein sensibler Punkt, aber ein sehr wichtiger Punkt. Dieser achte Punkt ist einer der umstrittensten Themen derzeit, auch in der kirchlichen Diskussion bei uns in Deutschland. Und gerade weil es so ist, möchte ich dazu Stellung nehmen. Insbesondere in den großen Kirchen, insbesondere in der evangelischen Kirche, auch in Württemberg. Die große Frage ist, brauchen die Juden das Evangelium oder brauchen sie es nicht? Ich denke, ein Thema, wo wir theologisch klar sein müssen. Die jüdischen Menschen brauchen Erlösung wie du und ich. Aber die Art und Weise, wie Gott sie erreicht, ist bei den Juden oft ein ganz anderer Weg als den Weg, den er mit uns geht. Es hat aus meiner Sicht keinen Sinn, in Israel, in Jerusalem Crusades zu machen mit Billy Graham oder Pro-Christ-Veranstaltungen oder irgendwelche Methoden der westlichen Welt, die wir in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten entdeckt haben. Gott will sie erreichen und Gott erreicht sie, aber auf seine Weise. Es gibt einzelne Christen aus den Nationen, die haben durchaus eine Berufung mitzuwirken, auch evangelistisch mitzuwirken. Hauptsächlich jedoch, würde ich sagen, und die Grundlage von allem ist das Zeugnis des gelebten Lebens. Das Zeugnis der Liebe, das Zeugnis der Tat, das Zeugnis einer geistlichen Ausstrahlung, und eines geistlichen Lebensstiles. Und das öffnet die Herzen und dann mag Gott auch Gelegenheit schenken, über Jesus zu reden. Was ich sagen möchte, angesichts der Kirchengeschichte, angesichts dessen, dass das Kreuz für viele Juden als Folterwerkzeug verstanden worden ist, ja, und bis heute verstanden wird, dass der Name Jesus ein Fluchwort ist, dass Christen und Christenheit mit diesen Gräueltaten identifiziert werden, bedarf es einer äußerst großen Sensibilität und bedarf es einer sehr großen Feinfühligkeit zum Heiligen Geist, wie der Heilige Geist ganz individuell und anders als bei vielen anderen Menschen das Herz eines jüdischen Menschen erreichen möchte. Er möchte es erreichen. Paulus hat sich dafür schlagen lassen, hat sich dafür ins Gefängnis werfen lassen, hat sich dafür auspeitschen lassen, genau für diese Wahrheit, dass die jüdischen Menschen denselben Weg zum Heil haben wie die nichtjüdischen Menschen. Aber die Art und Weise, wie Gott sie erreichen möchte, liebe Freunde, ist im Normalfall anders, als er evangelistisch wirksam ist in Großbritannien, in Deutschland, in Südafrika oder in Asien. Er hat seine eigenen Wege und wir müssen sensibel sein zu der Erblast und sensibel sein zum Heiligen Geist, wie er vorgehen möchte. Aber es steht in Römer 1,16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt, zuerst den Juden, aber ebenso den Nichtjuden. Und es ist theologisch aus meiner Sicht äußerst problematisch, wenn gesagt wird, die Juden brauchen das Evangelium nicht. Die Juden brauchen Jesus nicht. Sie brauchen keine Errettung. Und die evangelische Kirche und auch die katholische Kirche, die nimmt mehr und mehr diesen Standpunkt ein. Und das, was kirchengeschichtlich und soziologisch richtig ist, nämlich sehr sensibel zu sein, darf nicht falsch theologisch begründet werden. Sonst landen wir in einer neuen Sackgasse, verlassen die alte und landen in einer neuen. Das ist mein Standpunkt dazu. Ich glaube, wir haben eine Verpflichtung den Juden gegenüber, das Evangelium zu bezeugen, was uns Nichtjuden betrifft, zuallererst in der Tat, in der Haltung, in der Liebe, Einzelnen vielleicht auch in der Verkündigung, das halte ich für die große Ausnahme, aber dann in großer Unterstützung der jüdischen Evangelisten, die es immer mehr gibt, die einen eindeutigen Auftrag an ihrem eigenen Volk haben, Jesus zu verkündigen und Jesus zu predigen. Und sie brauchen unsere Unterstützung und unsere Verbundenheit. Neuntens, damit bin ich unmittelbar beim nächsten, die Einheit mit dem messianischen Leib Jesu stärken. Das heißt, wir sollen Beziehung suchen und Beziehung zu pflegen zu Juden, die an Jesus glauben, zu Gemeinden, jüdischen Gemeinden in Israel oder auch hier in Deutschland. Manche von euch wissen, dass es in Esslingen eine Gemeinde gibt. Anatoli leitet sie. Es gibt immer mehr Gemeinden, vor allem aus Russisch sprechenden Juden, die im ganzen Land entstehen. Sie brauchen Ermutigung, sie brauchen Beziehung, Freundschaft, Liebe, Verständnis. Und wir dürfen ihnen das geben, wenn wir wollen. Hier im Land oder auch in Israel. Es gibt dort Gemeinden, die suchen Gemeindepartnerschaften mit Gemeinden, unter anderem auch in Deutschland, wo Freundschaften entstehen, wo Briefwechsel entstehen, wo man sich besuchen kann, wo man sich helfen kann. Es gibt Gemeinden, mit denen ich befreundet bin, die haben eine Gemeindepartnerschaft mit einer Gemeinde in Israel. Ich finde es super. Sehr gut. Lasst uns die Einheit mit dem messianischen Leib suchen und stärken. Epheser 2, 14-15 heißt es, denn er, Jesus, ist unser Friede und er hat aus uns beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei, nämlich Juden und Nichtjuden, friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Und ich füge hier hinzu, da wo das gelebt wird, und auch hier könnte ich persönliche Beispiele erzählen, da wo das gelebt wird, dass ein Christ aus Deutschland und ein jüdischer Christ in Jesus zu einer tiefen Liebe und Einheit finden, besitzt das eine ganz besondere Ausstrahlungskraft, die heilsam hineinwirkt in beide Völker hinein. Wo in Israel entdeckt wird, dass es Juden gibt, die in Frieden und Freundschaft mit Deutschen Beziehung pflegen können, löst es oftmals erstmal Fragen und Irritationen aus, aber dann auch Erstaunen und dann etwas von dem, das sie erkennen, Gott selbst kann Wunden heilen, die kein Mensch heilen kann. kann Liebe und Einheit stiften, was über das Menschenmögliche hinausgeht. Und auch bei uns in Deutschland, wenn wir hier erleben, wie wir in Altensteig oder sonst wo mit jüdischen Leitern und Leuten Beziehung pflegen und Gemeinschaft pflegen, das wird in unserer Umgebung wahrgenommen. Wir werden in der Straße darauf angesprochen, ja, mit diesen Leuten aus Israel, die hier immer wieder zu uns kommen. Ja. Und es weckt Interesse. Es weckt Interesse und man staunt, wie da Beziehung wachsen kann, und das hat eine gute Ausstrahlung. Und dann als letztes und zehntes der Hinweis darauf, dass wir am prophetischen Endzeithandeln Gottes aktiv mitwirken können. Klassisches Beispiel ist die Aliyah, die Rückführung der Juden aus aller Welt. Operation Exodus ist ein Werk, das hier sehr tolle Arbeit leistet. Es gibt eine ganze Reihe anderer Werke auch, die aktiv und praktisch daran mitarbeiten, sowohl auf der Seite der Rückführung als auch auf der Seite der Integration im Land, dass biblische Prophetie erfüllt wird. Ich sage es oft, Operation Exodus hat den Auftrag, daran mitzuwirken, dass die Juden aus dem Land des Nordens nach Israel kommen, christliche Freunde Israels. Unser Hauptauftrag ist, ihnen zu unterstützen bei der Integration im Land. Ja, von gut 1 Million, die gekommen sind, haben wir 20.000 bei uns in der Kleiderkammer gehabt und ihnen praktisch helfen können, in den ersten 6 Monaten ihres Daseins sich leichter einzuleben. Ein wunderbarer Auftrag. Eine wunderbare Gelegenheit, praktisch zu helfen und gleichzeitig am prophetischen Handeln Gottes aktiv mitzuwirken. Und damit möchte ich zum Schluss kommen, liebe Freunde. Ich danke euch sehr für eure Geduld heute Abend. Ich weiß, es war wieder eine ganze Menge. Aber ich muss sagen, es ist einfach faszinierend, so eng sich hineinverwoben zu wissen in die Dinge, die Gott vor Jahrtausenden so klar und präzise vorhergesagt hat. Und ich wünsche uns allen, dass wir uns tiefer hineinnehmen lassen. Und ich möchte zum Abschluss einen Vorschlag machen. Wir werden jetzt gleich ein Lied hören. Und wir können dieses Lied nehmen und noch etwas nachdenken und meditieren über das, was wir gehört haben. Und ich bin zu diesem Vorschlag ermutigt durch dieses Bild, das ich am Anfang bekommen habe mit den Rosen. Und jetzt im Reden habe ich gedacht, wie kann ich das nochmal praktisch machen? Macht Folgendes, wenn ihr wollt, ja, wenn ihr euch vom Heiligen Geist angesprochen fühlt, macht Folgendes. Während ihr jetzt dieses Lied hört, nehmt einen Zettel in der Hand, nehmt ein Stück Papier in die Hand und schreibt 3 konkrete Punkte auf, die ihr praktisch tun wollt, um in diesem Anliegen Israel am Ball zu bleiben. Ihr müsst es nicht tun, es ist ein Vorschlag von meiner Seite aus. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, sich Informationen zu besorgen. Ihr könnt euch draußen eintragen auf die Liste, bekommt ihr Informationen von uns oder einen monatlichen Gebetsbrief von uns zugeschickt. Es gibt Kassetten, es gibt Rundbriefe zu diesem Thema. Eine zweite Möglichkeit wäre, was weiß ich, Gott zu fragen, ob ein Arbeitskreis hier in der Region entstehen kann zum Thema Israel. Eine dritte Möglichkeit wäre zu überlegen, wie kann ich mich im Gebet engagieren, vielleicht im Sinne der Gebetshalbnächte, die in Württemberg laufen, die in dieser Region geplant sind. Oder in Sachen Aufarbeitung, da ist ja einiges schon am Laufen hier in der Stadt. Oder in welcher Weise auch immer, das weiß ich, im beruflichen Umfeld, in der Schule, wenn ihr Lehrer seid, in der Klasse was einzubringen. Ihr könnt Gott fragen, was für euch passend ist, aber ich möchte euch ermutigen zum Schluss. Nehmt diese Gelegenheit, fragt den Heiligen Geist und schreibt, ich schlage vor, 3 Punkte auf und sagt, dieses und dieses und dieses, das möchte ich mir vornehmen, um am Ball zu bleiben, damit die Rose weiter wächst, damit sie bedüngt und bewässert wird und damit sie eine Gelegenheit hat, weiter aufzublühen und fruchtbar zu werden. Amen. Dafür auspeitschen lassen, genau für diese Wahrheit, dass die jüdischen Menschen denselben Weg zum Heil haben wie die nichtjüdischen Menschen. Aber die Art und Weise, wie Gott sie erreichen möchte, liebe Freunde, ist im Normalfall anders, als er evangelistisch wirksam ist in Großbritannien, in Deutschland, in Südafrika oder in Asien. Er hat seine eigenen Wege und wir müssen sensibel sein zu der Erblast und sensibel sein zum Heiligen Geist, wie er vorgehen möchte. Aber es steht in Römer 1,16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt, zuerst den Juden, aber ebenso den Nichtjuden. Und es ist theologisch aus meiner Sicht äußerst problematisch, wenn gesagt wird, die Juden brauchen das Evangelium nicht. Die Juden brauchen Jesus nicht. Sie brauchen keine Errettung. Und die evangelische Kirche und auch die katholische Kirche, die nimmt mehr und mehr diesen Standpunkt ein. Und das, was kirchengeschichtlich und soziologisch richtig ist, nämlich sehr sensibel zu sein, darf nicht falsch theologisch begründet werden. Sonst landen wir in einer neuen Sackgasse, verlassen die alte und landen in einer neuen. Das ist mein Standpunkt dazu. Ich glaube, wir haben eine Verpflichtung den Juden gegenüber, das Evangelium zu bezeugen, was uns Nichtjuden betrifft, zuallererst in der Tat, in der Haltung, in der Liebe, Einzelnen vielleicht auch in der Verkündigung, das halte ich für die große Ausnahme, aber dann in großer Unterstützung der jüdischen Evangelisten, die es immer mehr gibt, die einen eindeutigen Auftrag an ihrem eigenen Volk haben, Jesus zu verkündigen und Jesus zu predigen. Und sie brauchen unsere Unterstützung und unsere Verbundenheit. Neuntens, damit bin ich unmittelbar beim nächsten, das heißt, wir sollen Beziehung suchen und Beziehung zu pflegen zu Juden, die an Jesus glauben, zu Gemeinden, jüdischen Gemeinden in Israel oder auch hier in Deutschland. Manche von euch wissen, dass es in Esslingen eine Gemeinde gibt. Anatoli leitet sie. Es gibt immer mehr Gemeinden, vor allem aus Russisch sprechenden Juden, die im ganzen Land entstehen. Sie brauchen Ermutigung, sie brauchen Beziehung, Freundschaft, Liebe, Verständnis. Und wir dürfen ihnen das geben, wenn wir wollen. Hier im Land oder auch in Israel. Es gibt dort Gemeinden, die suchen Gemeindepartnerschaften mit Gemeinden, unter anderem auch in Deutschland, wo Freundschaften entstehen, wo Briefwechsel entsteht, wo man sich besuchen kann, wo man sich helfen kann. Es gibt Gemeinden, mit denen ich befreundet bin, die haben eine Gemeindepartnerschaft mit einer Gemeinde in Israel. Ich finde es super. Sehr gut. Lasst uns die Einheit mit dem messianischen Leib suchen und stärken. Epheser 2, 14 bis 15 heißt es, denn er, Jesus, ist unser Friede und er hat aus uns beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei, nämlich Juden und Nichtjuden, friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Und ich füge hier hinzu, da wo das gelebt wird, und auch hier könnte ich persönliche Beispiele erzählen, da wo das gelebt wird, dass ein Christ aus Deutschland und ein jüdischer Christ in Jesus zu einer tiefen Liebe und Einheit finden, besitzt das eine ganz besondere Ausstrahlungskraft, die heilsam hineinwirkt in beide Völker hinein. Wo in Israel entdeckt wird, dass es Juden gibt, die in Frieden und Freundschaft mit Deutschen Beziehung pflegen können, löst es oftmals erstmal Fragen und Irritationen aus, aber dann auch Erstaunen. Und dann etwas, von dem, das sie erkennen, Gott selbst kann Wunden heilen, die kein Mensch heilen kann. Kann Liebe und Einheit stiften, was über das Menschenmögliche hinausgeht. Und auch bei uns in Deutschland, wenn wir hier erleben, wie wir in Altensteig oder sonst wo mit jüdischen Leitern und Leuten Beziehung pflegen und Gemeinschaft pflegen, das wird in unserer Umgebung wahrgenommen. Wir werden in der Straße darauf angesprochen, ja, mit diesen Leuten aus Israel, die hier immer wieder zu uns kommen. Ja. Und es weckt Interesse. Es weckt Interesse und man staunt, wie da Beziehung wachsen kann und das hat eine gute Ausstrahlung. Und dann als letztes und zehntes der Hinweis darauf, dass wir am prophetischen Endzeithandeln Gottes aktiv mitwirken können. Klassisches Beispiel ist die Aliyah, die Rückführung der Juden aus aller Welt. Operation Exodus ist ein Werk, das hier sehr tolle Arbeit leistet. Es gibt eine ganze Reihe anderer Werke auch, die aktiv und praktisch daran mitarbeiten, sowohl auf der Seite der Rückführung als auf der Seite der Integration im Land, dass biblische Prophetie erfüllt wird. ich sage es oft, Operation Exodus hat den Auftrag, daran mitzuwirken, dass die Juden aus dem Land des Nordens nach Israel kommen. Christliche Freunde Israels, unser Hauptauftrag ist, ihnen zu unterstützen bei der Integration im Land. Ja, von gut 1 Million, die gekommen sind, haben wir 20.000 bei uns in der Kleiderkammer gehabt und ihnen praktisch helfen können, in den ersten 6 Monaten ihres Daseins sich leichter einzuleben. Ein wunderbarer Auftrag. Eine wunderbare Gelegenheit, praktisch zu helfen und gleichzeitig am prophetischen Handeln Gottes aktiv mitzuwirken. Und damit möchte ich zum Schluss kommen, liebe Freunde. Ich danke euch sehr für eure Geduld heute Abend. Ich weiß, es war wieder eine ganze Menge. Aber ich muss sagen, es ist einfach faszinierend, so eng sich hineinverwoben zu wissen in die Dinge, die Gott vor Jahrtausenden so klar und präzise vorhergesagt hat. Und ich wünsche uns allen, dass wir uns tiefer hineinnehmen lassen. Und ich möchte zum Abschluss einen Vorschlag machen. Wir werden jetzt gleich ein Lied hören. Und wir können dieses Lied nehmen und noch etwas nachdenken und meditieren über das, was wir...